Ich war die letzten zwei Wochen auf einer Missionsreise in Mexiko. Und zwar war ich da nicht alleine, sondern ich bin zusammen mit Peter Lengewitz hier aus der Gemeinde gefahren. Und wir hatten ein Ziel, oder das Ziel dieser Reise war so, es hat verschiedene Ziele. Zum einen wollten wir Verbindungen zu anderen Gemeinden international stärken. Also ich hoffe, euch ist das schon aufgefallen, die CGM ist nicht der Nabel der Welt, auch wenn wir uns hier sehr wohl fühlen und Gottes Erlebnisse möglich machen, aber es gibt viele Gemeinden rund um diesen Globus, Kirchen, die Jesus lieben. Und für mich ist das eine unglaubliche Inspiration, mit Menschen zusammenzukommen, die aus ganz anderen Kulturen sind und die Jesus lieb haben. Und genau das ist passiert. Ich soll euch ganz herzlich von euren, ich sag mal, Geschwistern, weil wir eine Glaubensfamilie sind, aus Mexico City grüßen. Wir waren in einer Gemeinde direkt am ersten Sonntag, wo ich gepredigt habe. Ich war etwas verwirrt am Abend vorher. Vielen Dank. Am Abend vorher habe ich gedacht, es sind ungefähr 100, 200 Leute, so ein bisschen wie bei uns im Gottesdienst. Der Pastor sagte mir kurz vorher, ja, das ist ungefähr, es sind 1200 Leute im Gottesdienst, also schon ein bisschen größer noch. Aber Leute, die Jesus lieb haben von ganzem Herzen. Diese Gemeinde heißt Como el en Cielo, ungefähr, also alle Lateinamerikaner hier, vergeben mir bitte. Sie sagen, wie im Himmel, so auf Erden, das ist so der Name ihrer Gemeinde. Und wir spüren, das ist eine Blutgruppe hier von uns. Und auch die zweite Gemeinde war eine ganz freundschaftliche, liebe, familiäre Gemeinde, in der wir waren, wo Leute sich gefreut haben, dass wir ein Segen für sie sein können. Und das war auch ein Ziel unserer Reise. Wir wollten Leute segnen, wir wollten ermutigen, wir wollen Christen, die dort sind, einfach auch unterstützen. Und so haben wir das getan. Diese Reise haben wir gemeinsam mit dem Missionar aus Amistad Christiana, unserer Partnergemeinde in Madrid, David de la Rosa, den viele von euch kennen, hier unternommen, der auch von diesen Gemeinden dort unterstützt wird. Und zuletzt war das Ziel, dass wir Kontakte aufbauen, wo wir eventuell neue Missionsreisen mit Leuten von euch in Mexiko dann starten können. Und wenn ihr sagt, Mexiko war schon immer das, wo ich mal sein wollte, ich hoffe, ich kann euch heute noch ein kleines bisschen Appetit darauf machen. Wir haben viel, viel Segen erlebt. Also viele Momente in Beziehungen mit Menschen, wo wir festgestellt haben, es war richtig gut, dort zu sein. Aber wir konnten auch ein Segen sein. Durch Gespräche, durch Gebete, durch Eindrücke, die wir weitergebracht haben. Wir haben neue Freunde und neue Perspektiven kennengelernt und wieder neue Möglichkeiten. Und das Fazit, als ich so zurück im Flugzeug saß mit Peter und wir überlegt haben, was hat diese Reise für uns bewegt, was hat sie uns gebracht, haben wir gesagt, es tut gut. Es tut gut, auf der einen Seite mal aus diesem normalen Umfeld, in dem wir uns immer bewegen, herauszukommen. Und es tut gut, Menschen auch aus Deutschland, also Peter und ich, wir hatten vorher so eine ganz freundschaftliche Beziehung, aber einfach, wenn wir gemeinsam verreist waren, uns tiefer kennenzulernen, dass wir Glaubensherausforderungen noch annehmen, zu sehen, was hat Gott für mich und für dich vorbereitet und zuletzt auch ein bisschen Kulturen zu schmecken, sage ich mal. Wenn du einen Mexikaner fragst, wer er ist, dann bekommst du eine ziemlich schnelle und bestimmte Antwort. Der Mexikaner sagt nämlich, ich bin Mexikaner. Das hört sich jetzt so profan an, weil man sich ja überlegt, woran hat man eigentlich gefragt. Aber dieses Volk, der Mexikaner, hat einen sehr ausgeprägten Nationalstolz. Das ist nicht in einer abstoßenden Weise, sondern vielmehr ist das so eine ganz positive Assoziation mit der Kultur, in der sie leben. Sie freuen sich, so zu sein, wie sie sind, und sie feiern das. Passenderweise war letzten Sonntag vor zwei Wochen der Nationalfeiertag in Mexiko und der Nationalfeiertag zur Unabhängigkeitsfeier. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass man in den Gottesdienst hineinkommt und alles in den Landesfarben grün, weiß und rot geschmückt ist. Aber nicht nur das, sondern die ganze Gemeinde kommt quasi in Nationaltracht. Ja, ihr könnt, also mexikanische Nationaltracht ist tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Riesiger Sombrero, diese Schwarzer Anzug, so Mariachi nennen sie sich. Das sind diese Leute mit der Gitarre. Die Frauen haben Kostüme an mit weiten Röcken und tanzen. Und es war eine unglaubliche Freude. Ich habe gedacht, ich kann mir das kaum vorstellen, dass wir hier am 3. Oktober alle in Lederhosen und Dirndl aufzählen, dass hier überall mit Deutschland fahren, ne, Gerd? Schön dekoriert. Das ist für uns nicht vorstellbar. Dort völlig normal. Es hat eine Lebensfreude, die tatsächlich beeindruckend war. In Mexiko schien mir das also relativ normal. Wenn der Mexikaner sagt, ich bin Mexikaner, dann beschreibt er damit auch seine Identität. Er sagt, es gibt quasi viele Schnittstellen zu anderen Kulturen, aber auch ganz besondere Dinge, die sie lieben. Eine Sache, die Mexikaner lieben, und jetzt, ich verallgemeine das natürlich, es mag sicher Mexikaner geben, die das nicht so sehen, aber viele, eine Sache, die Mexikaner lieben, unisono, was ich von allen Leuten gehört habe, die ich gefragt habe, was Besondere an Mexiko ist, sagen sie, das Essen. Ja, auch wenn man das in Europa hier, also nicht weiß, oder ich wusste das nicht so, das mexikanische Essen ist wahrscheinlich das beste Essen der Welt. Vermute ich, also glaube ich. Es ist wirklich, ist tatsächlich so. Und das Essen ist für die Leute dort zentral. Wenn ein Mexikaner längere Zeit außerhalb seines Landes ist, so geht der erste Weg bei seiner Rückkehr nicht unbedingt zur Familie, sondern zum Taco-Stand. Und ich muss euch sagen, ich kann das verstehen. Ja, tatsächlich richtig, richtig gut. So sagt der Mexikaner zum Zweiten, auch wenn er sagt, ich bin Familie. Es ist ein überragender Zusammenhalt, auch wenn durch die Emotionen dieses Volkes nicht immer alles so ganz einfach ist. Ja? Also das sind sehr temperamentvolle Menschen. Wir haben jeden Tag in verschiedenen Wohnzimmern in Mexico City verbracht. Und man muss sagen, das ist weitaus weniger komfortabel als die meisten Wohnzimmer, in denen wir uns normalerweise aufhalten. Aber man fühlt sich unglaublich willkommen. Am ersten Sonntag waren wir etwa mit 40 Personen in einem 25 Quadratmeter großen Wohnzimmer und es gab nur das beste Essen. Die Leute haben das Schönste, was sie haben, aufgetischt. Und wer jetzt mal von euch einen echten Mexikaner kennenlernen will, der kann nächste Woche mit Peter Lengewitz sprechen. Er wurde nämlich von der Familie des Pastors als Onkel adoptiert. Ja? Also sie mochten ihn so sehr. Und das macht irgendwie so ein bisschen deutlich, dort ist Gemeinschaft, die noch weit über unsere Vorstellungen hinausgeht, weil sie einfach Leute in ihren Familienkreis lassen. Und jetzt vielleicht das Dritte, ich bin der Mexikaner. Sie sagen, ich bin willkommen. In beide Richtungen. Willkommen einladend und willkommen annehmend. Jeder versucht, dass es dir gut geht. Die Leute übertreffen sich in Wertschätzung und Nähe einfach zueinander. Und in diesem persönlichen Rahmen, fernab von allen touristischen Freundlichkeiten, die einem vielleicht auf Reisen, auf so touristischen Reisen entgegenkommen, erlebst du dort diese Willkommenskultur. Und das wünsche ich eigentlich jedem von uns hier, egal wo wir herkommen, egal was uns ausmacht, dass wir so einen neuen Blick auf das haben, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Nämlich, dass er nicht nur uns als Deutsche oder vielleicht noch kleiner uns als CGM hier geschaffen hat, sondern dass sein Blick für diese Welt nochmal deutlich größer ist. Und dass wir so eine Dankbarkeit auf der einen Seite und gleichzeitig so eine Sehnsucht bekommen, dass wir etwas vom Himmel hier auch bei uns erleben können. Und so ist das für mich die beste Werbung für Einsätze und Reisen, die wir gemeinsam unternehmen können und werden, dass wir sehen und erleben, was Gott auf dieser Welt tut und was er besonders in anderen Kulturen tut, damit wir erkennen, was ist noch bei uns möglich. Und diese Leute dort haben zu einem großen Teil viel, viel weniger Status, viel, viel weniger Geld, viel, viel weniger Möglichkeiten, als wir sie hier haben. Aber sie haben ihr ganzes Vertrauen, setzen sie auf Jesus Christus. Und das ist eine faszinierende und total ermutigende Geschichte. Das ist so ein bisschen ein Ausblick auf den Himmel, auf die Ewigkeit, den Moment, wenn Menschen dann aus allen Völkern, Nationen, Kulturen und Gruppen zusammenkommen werden, um Gott zu loben. Und ich glaube, es wird so anders sein, als wir uns das bis jetzt vorstellen. Also noch viel schöner, noch viel besser, aber tatsächlich wunderbar. Und ich wünschte mir, wir könnten so einen Blick in diese Zukunft werfen, um schon jetzt in der Gegenwart in ihrer Unterschiedlichkeit mehr zu schätzen, die Vielfalt, die wir haben und dass wir sie mehr fördern können. Und ich glaube, es ist ein riesiges Geschenk, dass wir Menschen, die Jesus nachfolgen, überall in dieser Welt kennenlernen können. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, das mitzutun. Eine Begegnung, die tatsächlich mit dem Thema heute zu tun hat, möchte ich euch noch ganz kurz erzählen. Letzten Mittwochmorgen waren wir bei dem Vater von Pastorin Rebecca aus unserer Partnergemeinde Amistad Christiana eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr Rebecca Jacob euch noch erinnern könnt, vor 2 Jahren hat sie hier gepredigt, wenn ihr da wart. Eine super inspirierende Frau mit einer ganz herausfordernden Lebensgeschichte, die Gott durch Krisen festgehalten hat. Und ihr Vater heißt Wayne Myers, er ist mittlerweile 97 Jahre alt und er lebt mit seiner Frau, sie leben als Missionare, schon seit 71 Jahren in Mexiko. Und einen 97-jährigen Mann zu treffen, der tatsächlich noch ja, voll bei seinen Kräften ist, das ist schon inspirierend. Aber für mich war es deswegen auch eine besondere Inspiration, weil ich vor einigen Jahren sein Buch gelesen habe, Living Beyond the Possible, ein Leben über das Mögliche hinaus gelesen habe. Und wenn du dir zutraust, ein Buch in Englisch zu lesen, dann ist das diese Lektüre neben der Bibel, von der ich sagen würde, dass sie mein Leben nachdrücklich verändert hat. Und ich war sehr gespannt, diesen Mann, den Autor dieses Buches, einmal persönlich kennenzulernen. Nahezu jeder Christ in Mexiko, den ich getroffen habe und wie ich gehört habe, in Mexiko überall, kennt diesen Mann, Wayne Myers, als das große Vorbild für alle Christen in Mexiko. Wenn du in so der christlichen Welt ein bisschen unterwegs bist und dir sagt der Name Billy Graham etwas, ein großer Evangelist, dann ist dieser Mann ungefähr sowas wie ja, ein Glaubensheld, den viele, viele Menschen kennen. Und er hat mich schon vorher beeindruckt, aber ich war dann nochmal etwas mehr gespannt zu sehen, was hat dieser Mann uns zu sagen, wie können wir den Tag mit ihm genießen. Und er empfing uns in seinem Wohnzimmer und es folgten Berichte von der Größe Gottes und von Gottes Treue in den letzten 71 Jahren. Er erzählte von ganz tiefen Momenten, wo ja, einfach dieses Vertrauen auf Gott ihn getragen hatte. Und es wurde deutlich, dieser Mann ist ein Mensch, der sein Leben für Jesus Christus lebt. Und der bezeugt, dass es einen Lebensstil gibt, der ihn und die Menschen um ihn herum gesegnet hat. Er nannte das den Lifestyle, the Lifestyle of Giving. Ein Lebensstil, um weiterzugeben, um Menschen zu segnen. Stell dir vor, du wachst morgens auf mit dem Gedanken und dem Gebet, wen kann ich heute segnen? Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Und dieser Mann ist so ein lebendiges Zeugnis dafür gewesen und auch für uns, dass Leben trotz allen Hindernissen, trotz allen Widerständen in einer erfüllenden Art und Weise geschehen kann. Und das war unglaublich beeindruckend, authentisch, anfassbar. Und es hat mich wieder so neu motiviert und angesteckt. Und zu sagen, wir leben ein Leben, um zu segnen. Wir leben ein Leben, um weiterzugeben. Und das war so eine ganz deutliche Empfehlung, das noch einmal ja auch zu genießen. So, nach dieser langen Einleitung komme ich zu dem Text heute, der aber mit dieser Reise für mich viel zu tun hat. Und ich möchte über diesen Vers hinaus ein paar Verse lesen. Ich lese aus Johannes 15, die Verse 5 bis 17. Und ich weiß, dass das viel zu viel ist. Und ich muss mal schauen, wie ich das heute für euch so zusammenbekomme. Aber um den Inhalt zu greifen, möchte ich einfach diese Stelle lesen. Und wenn ihr eure Handys dabei habt oder eure Bibeln oder wo auch immer eine Bibel drauf ist, dürft ihr sie jetzt gerne rausholen und mitlesen. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, Johannes 15, die Verse 5 bis 17. Dort sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und ihr meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Hört ihr diesen Satz? Jesus sagt zu seinen Jüngern, sagt damit zu uns, ich habe euch geliebt, ich liebe euch so, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander so zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht in Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Jesus startet diesen Abschnitt mit den Worten, ich bin. Und wie wir in den letzten Wochen immer wieder festgestellt haben, lässt er uns damit an sein Innerstes heran. Er offenbart etwas von sich, was ja ganz besonders ist. Er spricht über seine Identität. Jesus spricht über das, was ihn ausmacht. Und das ist deswegen so interessant, weil wir von Jesus, wenn wir Jesus sehen, und das, was wir von Jesus wissen, durch das erkennen, wer der Vater ist. In Jesus Christus erkennen wir Gott auf eine Klarheit, die uns bisher in der Geschichte immer so nur verschleiert war. Gott zeigt sich so, dass wir ihn als Menschen, Jesus Christus als Mensch verstehen können. Und er zeigt sich, damit wir uns als sein Ebenbild verstehen können. Damit wir verstehen, wie hat sich Gott unser Leben, uns als Menschen gedacht. Jesus Christus lebt eben als Vorbild und wir sollen ihm nachfolgen. Christus ist dann tatsächlich ein Vorbild für uns und er hat den Anspruch, dass wir ihm folgen, dass uns die Dinge wichtig sind, die ihm wichtig sind, dass wir lieben, wie er liebt, dass wir von Gott empfangen, wie er empfängt. Und ich glaube, dass gerade dieser Text so deutlich macht, wie kaum ein anderer. Jesus hält diese Rede in einer Reihe von Reden, wie wir festgestellt haben, in diesen Kapiteln von Johannes, dem Evangelisten. Er schreibt auf, was Jesus gesagt hat und gerade dieses spezielle Kapitel startet mit einigen landwirtschaftlichen Tipps. Numi hat es ja grandios vorhin einfach erläutert. Ja? Jesus sagt es auch so, noch ein bisschen vielleicht grundlegender. Er sagt zum Beispiel, Reben, die keine Frucht bringen, werden abgeschnitten. Und das geschieht nicht einfach nur aus, ja, weil der Bauer nichts zu tun hat, sondern er schneidet diese toten Reben und er schneidet auch die Blätter, die zu viel sind, ab zum Wohl der lebendigen Zweige. Weil nun die verfügbare Menge an Wasser, an Nährstoffen aus dem Boden in die Früchte fließen kann, damit die Früchte quasi als Sammlung von Glucose, als Sammlung von Frucht noch größer, noch schmackhafter werden können. Und dieser Reinigungsprozess wird von jedem verantwortungsvollen Weinbauern durchgeführt, der sich jede Pflanze dann genau anschaut und dann entscheidet, was wird abgeschnitten, was wird nicht abgeschnitten. Aber das heißt dann auch, dass jeder Zweig, der noch bleibt und noch bleiben darf, dann Frucht bringen kann und auch soll. Und genau hier setzt Jesus an, nach dieser Einleitung. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieser Anspruch von Jesus hat so viel Kraft, so viel Power. Jesus sagt, von ihm kommt alles, was uns im Leben bewirkt. Alles, was wir brauchen, ist in ihm. Und es gibt nichts außerhalb von ihm, was wir eigentlich für unser Leben, für unsere Bestimmung brauchen. Es gibt also so eine Verbindung zum Leben zwischen Jesus und uns. Und das ist für mich so krass. Jesus sagt, in mir kannst du alles haben. In mir hast du alles, was du brauchst. Ich muss gestehen, dass mir das manchmal so schwerfällt zu glauben. In dieser Gesellschaft, in dieser Welt, das scheint es mir immer mehr so weiter zu suggerieren, dass ich mehr brauche, dass ich vor allem noch mehr tun muss, damit ich etwas erreichen kann. Ich muss mehr leisten, damit dieses Leben wirklich lebenswert ist, damit ich mehr Leben habe. Aber das ist eine Mühle, in der man sich befindet, weil es reicht niemals aus. Und da muss ich noch mehr tun, mehr erleben, mehr produzieren, mehr verdienen. Ich vermute, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass der ein oder andere von euch sich auch so fühlt, dass dieser Druck ständig steigt und man sich nach Leben sehnt, aber eigentlich nicht weiß, wie wir es erreichen können. Und deswegen überlest man diese Verse fast. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist es doch eigentlich, was wir uns wünschen, oder? Ein Leben mit Frucht. Eine meiner Lieblingsfragen an Menschen ist, in Klammern, wenn ich mich traue, diese Frage zu stellen, traue ich mir nicht immer, weil sie sehr persönlich ist, in der letzten Zeit ist, was wirst du vererben? Was ist das Erbe, was du auf dieser Welt hinterlässt? Und ich stelle sicher, dass es nicht in erster Linie um ein Haus oder um Geld geht, sondern vielmehr um das, was du als Person hier in dieser Welt hinterlässt. Was wirst du vererben? Woran erinnern sich Menschen, wenn sie an dich denken? Und ich hoffe, spätestens hier wird dir und mir deutlich, wie riesig dieses Wort Frucht ist. Dass es um viel mehr geht, als das, was wir alles erreichen können, was wir sammeln können oder was durch unseren Glauben irgendwo entsteht. Es geht eben nicht nur um Menschen, die sich durch dein Lebenszeugnis für Jesus entscheiden, auch wenn das natürlich ein zentraler Teil ist. Aber weil jeder von uns mit seinem Erleben von Jesus weitererzählen soll. Aber Frucht kann in jedem Bereich deines Lebens vorkommen. Wayne Myers, dieser 97-jährige Missionar aus Mexiko, gibt und verschenkt mehr als jeder Mensch, den ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe. Dieser Mann lebt völlig aus dem Glauben, also ist kein reicher Millionär und verschenkt trotzdem mehr als 20 Autos im Jahr an Missionare. Er ist ein unglaublich großzügiger Mensch, der dieses Prinzip des Empfangens von Gott und des Weitergebens in einer besonderen Art und Weise lebt. Wieder andere treten für Gerechtigkeit ein. Sie scheuen Schmerzen und Leid nicht, damit Gerechtigkeit passiert, damit Menschen Gott ja einfach erleben können durch Gerechtigkeit. Aber es hat immer mit einem Opfer zu tun. Geben hat mit einem Opfer zu tun für ein höheres Ziel. Was passiert, wenn wir abgeben? Grundsätzlich ist das ja scheint es ein einfaches physikalisches Prinzip zu sein. Wenn du etwas abgibst, dann hast du danach weniger. Mit anderen Worten, wenn du Geld weitergibst, hast du hinterher weniger Geld. Gibst du dein Recht auf, hast du hinterher weniger Recht. Liebst du, ohne zurückgeliebt zu werden, hast du weniger Liebe. Wenn du gibst, hast du weniger. Du musst empfangen, wenn du nicht ausbrennen willst. Du musst eine Quelle finden, sonst wirst du kaputt gehen. Und das ist der Schlüssel, den Jesus hier uns in diesem Vers gibt. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. In ihm bleiben und er in mir. Der eine Teil davon ist einfach. Er bleibt in mir. Woher weiß ich das? Wir lesen aus dieser Geschichte und hoffentlich auch als Erlebnis in unserem Leben, in uns herin, dass Gott ein treuer Gott ist. Er ist treu ohne Ende. Wir lesen diese Verse wieder und wieder in der Bibel. Das ganze Alte Testament, dieser erste Teil der Bibel, die Geschichte der Menschen vor der Zeit von Jesus Christus als Mensch hier auf dieser Erde, ist davon gekennzeichnet, dass Menschen von Gott wegrennen, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, dass sie sagen, Gott, wir wollen unser Leben alleine, ohne deine Gebote, ohne das, was du sagst, leben. Und wenn sie am tiefsten Punkt angekommen sind und anfangen wieder nach ihm zu schreien, dann ist er derjenige, der antwortet. Er bleibt treu, obwohl er das nicht müsste. Und das tut er immer, auch wenn wir das nicht verstehen. Aber ich glaube und ich glaube fest daran, dass Gott sich nicht wegduckt in schwierigen Situationen. In den letzten Wochen und Monaten gibt es hier in dieser Gemeinde, und wenn ihr als Gäste da seid, habt ihr das vielleicht nicht mitbekommen, aber wenn ihr als Mitglieder hier seid und die Gemeindefamilie einfach verfolgt, dann haben wir in der letzten Zeit viele Dinge und viele, viele Krankheiten, viele Todesfälle, die ich nicht verstehe, die mir so schwer fallen, zu begreifen und einzuordnen, was passiert hier eigentlich. Die lassen mich ratlos zurück und ich finde mich wieder in meinen ganz persönlichen Zeiten mit Jesus und sage, Gott, was ist hier los? Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wenn es euch so geht, dann möchte ich euch sagen, das ist okay, dass es euch so geht. Es gibt Dinge, die verstehen wir nicht. Und dann erinnere ich mich an diese ganzen Versprechen hier, die er uns macht. Die Jesus doch ausführlich in diesem Text hier, den ich gerade vorgelesen habe, noch einmal beschreibt. Und irgendwie bleibt diese Spannung zurück, in der mir nicht klar ist, was hier gerade passiert, in der ich die Schicksale nicht verstehen kann. Und das macht mich wütend, das macht mich auch traurig, dass ich Gott nicht sehen kann, dass ich nicht erkenne, wo er hier gerade ist, dass ich nicht mitbekomme, wie er gerade wirkt. Und ich wünsche mir zutiefst, dass er eingreift, dass er sich so offenbart, wie wir ihn aus der Bibel heraus kennen und von ihm lesen können. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir Gott so begegnen dürfen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir zu ihm kommen und ihm sagen, Herr, ich will dich an diese Versprechen erinnern. Ich will dich daran erinnern, wer du gesagt hast, dass du bist. Dass du gesagt hast, du bist der Weinstock, aus dem alles Leben für uns kommt. Und wir sehnen uns danach, dieses Leben in uns zu leben. Wir glauben, dass du alle Versorgung bist, das Brot, das wir brauchen, dass du das Licht bist, dass du die Tür bist. Zeig dich in dieser Realität, zeig dich, offenbar dich uns. Gerade in den Momenten, in denen wir ihn nicht verstehen, in denen das so mehr als hart ist, seine Gegenwart zuzulassen. Aber das Problem ist, das ist Leben. Das ist das Leben in dieser Welt. Und in diesen Krisen müssen wir eine Entscheidung treffen. Auf wen oder was verlassen wir uns? Wer ist tatsächlich unser Fundament? Wer ist derjenige, dem wir die Hand reichen können und sagen, ich vertraue dir trotzdem? Und das ist der zweite Teil dieser Verbindung mit Gott, von der Jesus Christus spricht. Er sagt, wer in mir bleibt. Und dieses in ihm zu bleiben, ist manchmal ein Kampf. Es ist ein Festhalten an ihn, genauso wie ein Aufgeben, ein Fallenlassen in ihn hinein, weil wir Dinge nicht verstehen. Weil Dinge auch nicht zu verstehen sind, nicht zu begreifen sind. Und dann ist das ein Dennoch. Und auch wenn es manchmal anders scheint, weil meine Emotionen sowas völlig anderes sagen, will ich an ihm festhalten. Ich will nicht an meinen Vorstellungen über ihn festhalten, sondern ich will an dieser Beziehung mit ihm festhalten, an der Verbindung, zu wissen, aus ihm heraus fließt alles, was ich zum Leben brauche. Und ich glaube, hier ist der Kern. Es ist nicht unsere Theologie, die unseren Glauben bestimmen sollte, sondern es ist unsere Beziehung zu unserem Gott. Dann wird Glauben lebendig. Dann wird Glauben zu etwas, was uns im Leben tatsächlich über diesen Sonntag hinaus weiterhelfen kann. Und Jesus sagt es doch in den folgenden Versen ziemlich klar. wie wir lebendigen Glauben erleben können. Jetzt reicht heute die Zeit nicht mehr, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr Johannes 15 heute oder diese Woche nochmal nachlest, dass ihr den Heiligen Geist einladet, während ihr lest, euch zu inspirieren, dass ihr anfangt, darüber zu sprechen. In der Einleitung für die Kinderkirche wurde uns ja einmal heute nochmal deutlich gesagt, wie wir diese Bibeltexte überhaupt verstehen können. Dass dieses Lesen oder Vorgelesen bekommen oder wie auch immer, dass das nur ein ganz kleiner Teil ist, damit es euch wirklich hilft. Ja? Aber dieses eigene Lesen, darüber zu sprechen, und jetzt mache ich mal eine kleine Werbung für Connect-Gruppen, ja, weil es da wirklich gut möglich ist, wenn man sich mit Leuten trifft und austauschen kann. Aber das geht auch außerhalb von Connect-Gruppen, wenn man sich gegenseitig anruft. Aber es geht wieder um Beziehung, merkt ihr das? Es geht immer darum, nur dann können wir wirklich erfahren, was es für uns bedeutet. Diese Verbindung zu Jesus Christus ist Leben, weil sie eben den Schmerz des Lebens aushält. Diese Verbindung zu Jesus Christus hält den Schmerz des Lebens aus. Sie sperrt den Schmerz nicht aus, weil Jesus Christus selbst an den tiefsten Ort des Schmerzens, den tiefsten Ort des Alleinseins ging. Das lesen wir vom Kreuz. Das ist dieser Moment, wo Jesus alles erduldete, wo er komplett alleine war, weil alle ihn verließen. Und er selbst rief, mein Gott, hast du mich verlassen? Wo bist du, Vater im Himmel? Jesus Christus kennt zutiefst den Schmerz des Alleinseins. Und wisst ihr was? Er tat das nicht für sich. Er tat es für uns, weil er wusste, was wir erleben werden. Er wusste, dass wir Verständnis, dass wir Nähe brauchen und dass wir echte Liebe nur so erkennen können. Jetzt bin ich leider über diesen ersten Vers nicht hinausgekommen, aber es ist zentral zu erkennen, mit ihm verbunden zu sein, heißt zu leben. Ein letzter Gedanke, der so die Verse danach noch einmal aufgreift und vielleicht so ein bisschen zusammenfasst. Jesus sagt, wir sollen als Nachfolger von ihm leben. Wir sollen die Dinge tun, die er gesagt hat. Er benutzt dort dieses Wort, wer mich liebt, der tut, was ich sage, der ist gehorsam, der folgt mir nach. Dazu müssen wir feststellen, wie hat Jesus eigentlich gelebt? Jesus hat ein Leben gelebt, um zu segnen. Also, wenn ihr die vier Evangelien durchlest und darüber hinaus, wie die Leute der ersten Generation nach ihm gelebt haben in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus und Petrus und Johannes und den anderen, dann erkennt ihr, diese Leute haben gelebt, um zu segnen. Sie haben gelebt, um zu geben. Sie haben das, was sie von Gott empfangen haben, geteilt. Und wozu führte das? Zu einer krassen weltweiten Bewegung. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns hier als Gemeinde, das wieder neu zu erkennen. Dass, wenn wir ein Leben leben wollen, was Frucht bringt, es zu allererster Linie um unsere Beziehung zu Gott geht, allererster Linie, gar keine Frage, dieses in ihm bleiben, er in uns. Das ist das Allerwichtigste, das ist vor allem für unser Herz wichtig. Aber dass danach um diese Beziehung untereinander geht, in der es darum geht, zu segnen, zu teilen, einzuladen, willkommen zu sein. Wayne Myers, dieser Missionar dort, hat gesagt, wenn wir für diese Welt leben, dann werden wir sie verlieren. Aber wenn wir für die Ewigkeit leben, dann werden wir eines Tages in ihr leben. Und damit möchte ich euch segnen. Ich möchte euch damit segnen, dass dein Leben hier auf dieser Welt einen großen Unterschied machen kann, auch wenn du das vielleicht gerade nicht fühlst. Aber Jesus Christus ist derjenige, der um dein Herz kämpft, dem dein Herz so wichtig ist, weil er weiß, dass was er dir schenkt, kann Veränderung für so viele Menschen und für so viele Menschen in unserem Umfeld bringen. Ich möchte beten. Klar, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ihr dürft auch aufstehen, wenn ihr möchtet. Jesus, du sagst, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Und du benutzt damit dieses Bild, dass wir enger zusammenhängen, als ja, wir uns überhaupt vorstellen können. Dass durch dich alles Leben fließt. Alles das, was wir brauchen, kommt von dir. Und jetzt, wir kommen mit unserem ganzen, alles, was uns bewegt. Das bedeutet, wir brauchen vor dir nichts mehr zu verstecken, weil diese Verbindung so zentral, so eng ist, dass wir gar nichts vor dir verstecken können. Und Jesus, ich bete besonders für die Menschen hier bei uns, die auch in diesem Gefühl sind, dass diese Verbindung, dass wir um diese Verbindung vielleicht wissen, aber sie nicht spüren durch all den Schmerz hindurch, durch all die Fragen, die wir haben. Und ich bete, dass du dich offenbarst in diese Krisen hinein und dich uns zeigst, dass wir erleben, es geht um diese Beziehung zu dir, durch die wir dann, ja, durch die du dann Gutes durch uns bewirkst, Segen bewirkst, Geben bewirkst für unser Umfeld. Und so bete ich für uns, dass wir das neu erfahren können. Dass wir erfahren können, was du für uns in dieser Woche und in diesem Leben vorbereitet hast. Wir lieben dich, Jesus, und wir wollen ja in dir sein, weil wir wissen, du bist in uns und du lässt uns niemals los. In deinem Namen. Amen.